Wie enttäuscht warst du, dass Look Back nicht für den Oscar nominiert wurde?
Ach ja, nee, wir wissen ja, die Academy ist, was zum eigentlich was viele Dinge angeht, nicht so kompetent. Und dass da viel über Geld läuft, ja, meine Güte, dass wir dann so einen eher kürzeren Film, der eigentlich von der Thematik her sehr Oscar-baitig ist. Naja.
Aber so gibt's auf jeden Fall eh, also die anderen Animations-Oscar-Nominierungen sind so ganz gut. Ich hätte nur gesagt, alles steht Kopf 2 statt Lookback, das hätte ich vielleicht getauscht.
Du, ich finde ganz ehrlich auch, Fortsetzung ist ein bisschen schwierig. Vor allem im Animationsbereich. Also, dass irgendwie der zweite Pate krass abstaubt, ja, ist okay. Versteht man. Dass Herr der Ringe irgendwie über die Zeit immer mehr Oscars mit aufsammelt, ist ja auch irgendwo okay. Man erzählt ja eine kontinuierliche Handlung weiter. Aber gerade Alles steht Kopf. Wir machen nochmal Alles steht Kopf, nur nochmal.
Aber es wurde ja ein Anime dieses Jahr nominiert, und zwar in der Kurzfilm- oder Kurzanimationsfilm-Kategorie. Und zwar sogar von Toei, habe ich gar nicht gewusst, dass die da was gemacht haben, und zwar Magic Candies. Es ist dann 3D-animiert, so wie ich kurz gesehen hatte. Sah zumindest interessant aus, wird man sich vielleicht mal angucken können, ob es Chancen hat. Ich habe jetzt auch nicht die anderen angeschaut oder sowas. Aber ich habe ja schon mal gesagt, wir sagen immer, okay, ein, beziehungsweise jetzt sind es halt 2 Anime, die Oscars gewonnen haben mit Miyazaki, aber in Wirklichkeit sind es ja 3, weil es gab ja irgendwann 2008 oder 2009 auch mal einen Animationskurzfilm aus Japan, der gewonnen hatte. Und mal schauen, vielleicht gewinnt ja Magic Candies, müssen wir mal gucken.
Was ist das eigentlich für ein wilder Cold Opener? Wollten wir nicht eigentlich über die Season sprechen?
Richtig, denn die Winterseason hat angefangen, aber die Oscars sind auch im Winter, Lukas. Und lustigerweise habe ich gleich am Anfang einen Titel, der nicht eigentlich im Winter oder in der Winterseason reinkommt, aber ich es nochmal reingenommen habe. Dann Whisper Me a Love Song war ja der Titel, das war ja so ein Jury-Titel, der irgendwann, ich glaube, im Sommer letzten Jahres gelaufen ist oder sowas in der Season.
Genau, das hatte mich schon gewundert. Ich habe schon gedacht, hä?
Ja.
Moment, das sagt mir aber was, das ist aber nicht in der Season, oder?
Richtig, ist dann ja abgebrochen, weil die Produktion eine Katastrophe war. Kam jetzt am 28. Dezember raus oder sowas, irgendwie da ungefähr. Und da dachte ich, okay, gut. Also ist für mich noch Winterseason, habe ich jetzt auch nur im Winter angeguckt, kann ich noch mal kurz abhandeln. Ja, letzten 2 Episoden waren auf jeden Fall sehr viele sehr nice Angst. Also gerade auch ein Charakter hat ihre Emo-Angst in ihrer Performance, oder sie zu ihrer besten Performance geleitet, was super war. Und ja, also großartig jetzt animationsmäßig, man hat halt gemerkt, sie haben jetzt nicht gemacht, dass sie jetzt schlechte Animationen haben, sondern eher da, okay, wo wir jetzt nicht mehr, glaube ich, so viel Produktion reingeben können, versuchen wir eher mit gut eingesetzten Standbildern oder dass man mal vielleicht, keine Ahnung, irgendwie besonders versucht, mal was zu directen, in Anführungsstrichen, dass man das so ein bisschen leicht überspielt. Ja, und so war es halt einfach ein bisschen schade. Die Blu-Rays wurden auch, die verkauft werden sollten, wurden abgebrochen. Für mich das Beste war am Schluss. Es war ein richtig schöner, tiefer Kuss, wo sich auch dann so die Nasen berühren, was mega cute war. Und dafür hat sich für mich schon gelohnt.
Ja, ich hab's mir nicht angeschaut.
Ja, aber gut, jetzt gehen wir mit der Season weiter, mit den Sachen, die noch aus der letzten Season kommen, wo wir ja gesagt haben, die werden die Winterseason noch gut verstärken, weil es ja schon echt ein paar gute Titel sind.
Genau, und allen voran jetzt erstmal Shangri-La Frontier. Ich schaue es ja auf Deutsch und bin gerade erst so an den Teil gekommen, der jetzt Winterseason relevant wird. Ich glaube, du hast schon ein Stück mehr geschaut. Ich habe nämlich auch schon von ein paar anderen Leuten gehört. Ja, also Shangri-La Frontier ist im Moment wieder richtig stark.
Du hast schon ein neues Opening?
Ja, habe ich schon. Schon okay. So 2-3 Folgen.
Weil es hätte mich interessiert, was du dazu sagst. Ob du es gut findest, nicht gut findest, ob du es magst.
Ja, die Shangri-La Frontier Openings sind alle ziemlich gut, würde ich sagen. Eben für genau das Genre. Mhm. Und ja, also es ist jetzt nicht super besonders oder so. Aber ist schon gut.
Okay, ich war am Anfang nicht so überzeugt, weil ich bin ja auch nicht der größte Fan von japanischem Rap. Aber jetzt so nach den 3-4 Malen, einmal habe ich mir auch öfters mal angehört, geht schon ganz gut ab einfach. Gerade auch der eine Move, wo die eine Person so zur Seite fällt, sage ich mal, mit dem Drop des Beats, vorne schon echt nice.
Ja, also da muss man halt auch einfach sagen, so ein richtig gutes Opening gehört halt auch zu einer richtig guten Produktion. Und das hat ja Shangri-La von Trier. Also da brauchen wir uns wirklich nicht über irgendwas beklagen.
Hast du oder bist du schon am Ende des Kampfes oder bist du gerade noch mittendrin?
Ich glaube, nächste Folge ist der letzte Teil vom Kampf. Also,
Okay.
ja.
Ja, da können wir auch immer noch drüber reden, weil da gibt es ja nochmal ein nices Effektfeuerwerk. Das ist ganz geil. Und du bist leider auch noch nicht bei der Jojo-Referenz. Kann ich auch noch nicht sagen. Weil das kann ich jetzt schon sagen. Es wird, glaube ich, so drei Titel mit Jojo-Referenzen in dieser Season geben. Da freue ich mich drauf.
Ah, du meinst jetzt nicht irgendwie so ein generisches Oro oder so?
Nein. Darum warten wir mal ab, bis du dann da bist.
Ich freue mich ja auch tatsächlich schon, das weiterzuschauen. Ich werde wahrscheinlich für unsere End-Review von allem wahrscheinlich noch so zwei, drei Folgen auf Japanisch schauen. Aber ja, im Großen und Ganzen, ich glaube, es macht auch einfach Sinn, viele Sachen auf Deutsch zu schauen, die eine deutsche Synchro bekommen haben. Einfach weil, sind wir mal ganz ehrlich, im deutschen Raum die Synchronsprecher-Community und alles, was da gemacht wird, es ist halt einfach deutlich besser, als man es aus anderen Ländern kennt. Deswegen, ich verstehe voll und ganz, dass man als englischsprachige Person sagt, hey, ich schaue mir viel lieber den Dub an als den Sub, andersrum, den Sub an als den Dub, weil unsere Synchronsprecher einfach nichts drauf haben, kann ich voll und ganz verstehen. Also, ich habe mich gerade letzt noch mal dran erinnert gefühlt, als Squid Game, die erste Staffel, an den Start ging. Ich habe die damals auf Deutsch geschaut und dann haben sich ganz viele Leute über die Synchronisation beschwert und ich habe
Ne,
mir
die
gedacht, hä?
Amerikaner.
Das war gar nicht so schlecht. Das war doch eigentlich voll gut. Ich fand das voll angenehm. Und dann habe ich realisiert, ah, okay, ich schaue englischen Content. Alles klar. Und bei denen ist richtig mies. Und bei denen war auch richtig,
Ja.
richtig mies. Also scheinbar hat Netflix da ja auch gesagt, hey, wir machen die Synchronisation günstig. Und da hat man selbst in Deutschland dann noch gemerkt, okay, du kriegst hier Qualität. Auch wenn du nicht unbedingt die krassesten Studios oder sowas dafür engagierst. Ich weiß jetzt nicht, wer das in Deutschland gemacht hat, aber ganz ehrlich, deutsche Synchronisation ist in der Regel nicht schlecht. Du hörst zwar dann immer wieder dieselben Stimmen, aber hast du im Japanischen auch, nur da fällt es vielen Leuten nicht so direkt auf.
Okay. Aber bis jetzt der Kampf gefällt dir so ganz gut, wie er
Ja,
funktioniert.
also gerade dieses, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Informationen preisgeben, weil wir im Moment mit diesen Informationen handeln. Wir müssen aber zeitgleich auch schauen, dass wir ja möglichst nicht sterben, auch wegen Zeitdruck und so weiter. Und auf der anderen Seite dann noch so dieses, wir könnten es tatsächlich schaffen. Also ich glaube nicht, dass sie es schaffen, ganz ehrlich, weil dann wäre ein großer Tension Point einfach aufgelöst. Und das wäre ein bisschen schade. Aber ich bin noch ein bisschen gespannt. Ich glaube, vielleicht hat der Boss irgendein Time Limit, nachdem er despawnt, in Anführungszeichen, oder einfach, wir wissen ja, Lyca kann sich da in den Schatten irgendwie verbergen, vielleicht einfach da drin aufgeht. Also, ich bin schon mal gespannt, in welche Richtung wir uns da bewegen werden.
Ja, und Akane hast du jetzt auch ein bisschen mehr mitbekommen von ihr.
Ja.
Liebe ich einfach. Also, ich sehe jetzt deinen Charakter, finde ich super. Passt gut rein. Gut, ich habe noch etwas geschaut, das nennt sich Tying the Knot with an Amagami Sister. Ja, ist nicht viel passiert. Jetzt hat so ein kleiner 2-3-Folgen-Arc von der kleinen Schwester, oder sie hat einen Arc bekommen. Da ging es so ein bisschen um Zeitschleife, das heißt immer wieder eine Woche erleben und dann muss ich jetzt entscheiden, was für sie besonders wichtig ist. Ich fand es ganz nett, dass irgendwie nicht so ganz die Ernsthaftigkeit am Anfang war, dass die es beide so halt hingenommen haben. Also ja, okay, es ist eine Zeitschleife, müssen wir jetzt mal gucken. Und dann man aber schon merkt, so nach dem dritten Mal, oh, okay, jetzt ist vielleicht doch mal ein bisschen schwieriger. Ein bisschen komisch bei einer Folge, da waren die Szenen ganz verwirrend, fand ich, geschnitten. Ich wusste jetzt nicht so ganz, was die Serie mir da zeigen wollte. Ja, und sonst ist es einfach weiterhin ein ganz netter Harem. Ich bin immer noch auf jeden Fall für die älteste Schwester. Und ja, aber mehr kann ich da jetzt noch nicht viel dazu sagen, weil jetzt auch nur 2 neue Folgen waren, weil irgendwie, ich glaube, 1 oder 2 Wochen war irgendwie zwischendrin Pause. Das heißt, da kam nichts viel Neues dazu.
Ich glaube, ähnliches gilt auch für Orb, obwohl in den letzten 2 Folgen ja unser neues Charaktergespann für die dritte Hälfte, das dritte Drittel von der Serie vorgestellt wird.
Ja, und wo wir auf jeden Fall letztes Mal ein bisschen falsche Dinge gedacht haben, glaube ich. Verwechselt,
Ja, aber das ist
Charaktere
ja,
nicht
das ist
gewusst
ja,
haben, wer wer ist.
das ist ja aber eigentlich auch ganz gut für so eine, Dramashow, wo es auch darum geht, so ein bisschen, ist ja, ein Mystery ist es eigentlich nicht, aber es ist schon so, diese Zusammenstellung, wie die Charaktere miteinander funktionieren, wie sie in der Welt funktionieren, das ist ja das Spannende an Orb.
Ja.
Und ich glaube, da nicht direkt erkennen zu können, okay, das ist so und so und das ist so und so, ist ja auch ein großer Vorteil. Also, wenn Dinge erstmal nicht so sind, wie sie scheinen.
Genau. Wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, dass uns Schmidt ganz gut gefällt. Da muss ich jetzt auch sagen, gerade jetzt das Duo mit Raka, speziell das Gespräch im Wagen, ist halt richtig gut gewesen. Also es war ein richtig geiler Dialog. Super, hat mir toll gefallen. Ja, und lustigerweise, weil jetzt ja auch so ein bisschen der Buchdruck mit reinkommt, als, ich glaube wahrscheinlich so Episode 9 oder sowas, als irgendwann mal Yolanta über Bücher geredet hat und sowas, kam mir damals so in den Kopf, okay, wieso ist eigentlich der Buchdruck erst da entstanden? Habe ich mal so ein bisschen gegoogelt, bisschen geschaut, so, okay, was waren die wichtigen Erfindungen, damit der Buchdruck zu diesem Zeitpunkt erscheinen konnte oder passieren konnte? Kommt vielleicht oder wird vielleicht in den nächsten Folgen auch so ein bisschen darüber erzählt. Und fand ich jetzt ganz lustig, dass es das einfach nochmal, jetzt halt der Buchdruck nochmal relevant wird, richtig?
Ja, ich glaube gerade für diese Thematik und gerade in dieser Zeit ist Buchdruck ja schon so der Quantensprung gewesen. Das hat man, also ich gehe mal davon aus, die meisten unserer Zuhörer sind irgendwo aus dem deutschen Sprachraum und werden auch entsprechend im Geschichtsunterricht irgendwo Luther durchgegangen sein. Und gerade auch diese religiöse Revolution war ja nur möglich durch den Buchdruck. Nur dadurch, dass man Bibeln drucken konnte und verbreiten konnte, dass Leute die gelesen haben und realisiert haben, hey, was die Kirche uns da erzählt, ist vielleicht nicht das Wahre, ist vielleicht nicht das, wie es gedruckt steht, also dann gedruckt stand. Ja, also ich glaube, das ist einfach in diesem Zeitraum so der Quantensprung gewesen, der dieses finstere Zeitalter, wo wirklich jede Information als Ketzerei und als Aufwiegelung gesehen wurde und als was Strafbares gesehen wurde, das hat der Buchdruck ja sehr verändert.
Ja, da gab es ja auch dann so ein bisschen schon das Gespräch, was darauf hindeutet mit, wo es über Informationsfreiheit und dann Vernunft, die Befreiung des Geistes so ein bisschen mit reingespielt hat, was ja ganz interessant war. Ja, ich war auf jeden Fall auch ein bisschen erstmal überrascht, ich weiß nicht, vom Charakterdesign, ach okay, sie ist eine Frau. Da war erst so, okay, gut, aber anscheinend die anderen haben es erkannt. Und ja, das Ganze, dass sie halt dann Atheistin ist und das Gespräch halt dann mit Schmidt so, ach gut, ihr glaubt auch nicht an Gott. Hä? Warte.
Aber gerade so, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, was du vorher gesagt hast, mit Informationen und ja, letztendlich Enlightenment, wie heißt es auf Deutsch? Aufklärung ist ja eigentlich so der gegensätzliche Gedanke von dem, was Bardini noch verkörpert hat. Dieses, boah, Bruder, du bist zu dumm zum Schreiben, lass es, ist ja genau das Gegenteilige von dem, was letztendlich die Aufklärung machen wollte, dass jeder einen gewissen Wissensstand sich aneignen konnte, wenn er wollte, und jeder auch beitragen konnte, wenn er wollte, wissenschaftliche Methode etc. Und Informationsfreiheit, wie du ja auch gerade schon gesagt hast. Das sind ja so die Hauptthemen von Orb, dass wir zum einen dieses Weiterreichen der Idee vom heliozentrischen Modell sehen, aber auch, wie sich die Gesellschaft drumherum verhält und jetzt eben auch, wie sie sich verändert. Und ich glaube, das wird noch mal richtig interessant jetzt.
Ja, und zu der Aufnahmezeit von uns, die letzte Folge, das Ende, Reveal des Oberhaupts, der Ketzerfreund, ist halt schon ganz nice einfach. So, gab's schon geiles Let's Go von mir. Let's Go! Ja, hat mich gefreut. Und ja, ist weiterhin auf jeden Fall stark, kann man weiterempfehlen. Und wir freuen uns auf dann das Ende.
Genau, und dann können wir auch noch mal weitermachen mit den Sachen. Ach so, nee, du hast noch eine Sache, die weiterläuft.
Ja, wie viel darf ich über China schwärmen? Wie viel Zeit gibst du mir?
Ach, nimm dir Zeit, ich gehe noch mal woanders hin.
Also, es freut mich auf jeden Fall weiterhin, dass einfach Hinel. mehrere Szenen, die schon im Anime vorkamen, neu animiert, um sie einfach cuter aussehen zu lassen. Ich finde einfach sie toll, wie proaktiv sie ist, wie sie den Plot voranbringt. Gerade auch die Situation, wo sie zum ersten Mal zusammen ist mit China zu so und sagt, dass sie halt ein Geständnis gemacht hat, ist halt einfach so ein richtiger Power-Move.
Für die Leute, die mit den Namen nicht so viel anfangen können, Julian redet gerade über Blue Box.
Ja. Und wir sind jetzt auch gerade ein bisschen, dass wieder mehr oder leicht mehr Sportfokus ist, weil jetzt unser Hauptcharakter, der ja Badminton spielt und hart geschlagen wurde von einem Charakter in seinem ersten Turnier oder in einem Turnier zumindest im Einzel, dass er jetzt vielleicht in einem Trainingsmatch ein bisschen Revanche bekommt. Und da geht es auch so ein bisschen um seine Psyche, weil er so ein bisschen Feigling ist. Das heißt, insgesamt von der Technik her ist er besser geworden, viel besser geworden. Aber irgendwas ist da noch so vielleicht in der Psyche, wo er dann ein bisschen mehr Mut braucht. Und das ist natürlich auch die Übertragung auf sein Liebesleben bis jetzt. Ja, und sonst ist es halt auch einfach insgesamt mega cute. Also so wird halt richtig gut eingefangen, dieses Low-Key-Flirting zwischen ja, Highschool-Schülern, das heißt, oder Oberstufenschülern, wie man es auch da nennen möchte. Das heißt, dass, keine Ahnung, die beiden zum Beispiel dann irgendwie drüber reden, dass er größer gewachsen ist und sie sich auf Zehenspitzen geht und dann so ein bisschen, ja, weil sie fände es halt schöner, wenn er nicht so hoch wächst, wegen Küssen, Anführungsstrichen, was nicht ausgesprochen wird, aber was man so ein bisschen in der Spannung in der Luft leicht merkt. Und so war es halt einfach mega süß. Ja, und weiterhin sieht es auch gut aus. Also mir gefällt es weiterhin. Und es wird mir auf jeden Fall wehtun, wenn dann irgendwann China gesagt bekommt, nee, mit uns wird es nicht klappen. Ich will die Snippeien sehen. Ja, aber jetzt können wir in die Winterseason richtig starten mit neuen Titeln.
Ja, da können wir direkt mal über den großen Elefanten im Raum sprechen, über Sakamoto Days. Und nicht, weil er dick geworden ist, sondern ja, großer, ich glaube schon Plus-Titel, der jetzt seine Adaption bekommen hat. Und ich glaube auch eine gute Menge Hype mitgenommen hat. Wie sieht's denn für dich aus?
Ist das so verschiedene Seiten Hype.
Ist das so ein Titel, auf den du dich schon gefreut hattest?
Also ich würde nicht sagen, gefreut habe. Ich habe ihn erwartet. Ich habe ihn auch so wahrgenommen, so als Action-Titel, als so einen besseren Shonen-Titel, der mich vielleicht interessieren würde, aber jetzt auch nichts, wo ich denken würde, oh, okay, das wird einer meiner Top-Titel. Also nicht sowas wie dann, wo ich schon im Vorhinein wusste, okay, da habe ich Bock drauf.
Mhm.
Und ja, es gab ja schon ein paar negative Vibes im Vorfeld.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Also ich habe nicht super viel erwartet. Ich hatte erwartet, ja, das wird so ein bisschen Spy Family Vibes geben, ein bisschen vielleicht mehr in Comedy-Richtung. Letztendlich ist es ja auch fast das. Ich finde die Adaption nicht so gut, leider. Also gar nicht so gut. Ich glaube, das Große und Ganze ist, es ist halt immer noch sympathisch geschrieben. Es hat so ein bisschen die Character Designs und auch die Archetypen von den Charakteren, die ganz gut zusammen funktionieren. Und es gibt so den einen oder anderen Gag, der das auch alles ganz gut benutzt. Aber es sieht halt nicht so gut aus und ich muss auch sagen, teilweise das Comedic-Timing passt auch nicht so ganz. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, der Manga hätte mir vielleicht sogar mehr Spaß gemacht.
Ja, kurz mal, um was es grob geht. Also wir haben unseren Hauptcharakter Sakamoto. Eigentlich ist es sogar fast ein Standardplot, der halt Assassine war, Killer und dann eine Frau kennenlernt und ins Familienleben übertritt. Er hat jetzt auch einen Supermarkt, beziehungsweise ein Kombini. Und
genau, entsprechend hat er dann die Arbeit als Auftragskiller aufgegeben, um eben bei seiner Familie und auch bei seiner kleinen Tochter zu bleiben. Das funktioniert so lange, bis eben Shin zu ihm geschickt wird, der ja ihn davon überzeugen will, wieder zurückzukommen, weil wenn nicht, wird eben Jagd auf ihn gemacht und das ist so der Kick-Off-Point von dem Ganzen.
Genau, und das Ganze ist noch in der Prise Anime-Powers. Das heißt, es gibt so Dinge wie Esper oder dass er halt einfach Pistolenkugeln mit Essstäbchen aus der Luft fangen kann.
Ja, genau.
Ja. Und glaube ich noch so, was ich am interessantesten fand, ist halt, dass die Frau auch weiß, dass er Auftragskiller war. Und dann noch extra gesagt wird, hier darfst du nicht mehr töten. Oder sollst du nicht mehr töten. Oder hast du wieder getötet? Genau. Das ist auf jeden Fall so ein Aspekt, der nicht immer vorkommt. Das heißt, das ist auch mal ganz nett.
Ja, gerade weil die Frau auch sehr gut damit umgeht und ihm, das haben wir in der dritten Folge, glaube ich, gesehen, wo sie ihm sagt, hey, ich weiß, das ist so dein Beruf, aber bitte lass das, das ist nicht in Ordnung, weil sie eben deutlich mehr Empathie hat als jemand, der natürlich durch den Beruf so hart abgestumpft ist und dass er es dann auch akzeptiert und für sie macht. Macht schon Laune. Ist schon eine gute Charaktermotivation.
Ja, und was man halt im Vorhinein gehört habe, ist halt, dass der Manga richtig gut mit den Panels und so weiter die Action-Choreografie macht, dass es richtig stark ist. Das heißt, haben viele immer im Vorhinein gesagt, wenn es adaptiert wird, dann muss es halt ein richtig tolles Action-Studio und so weiter bekommen. Dann kamen die ersten Trailer raus und dann gab es ganz schön viel Hate.
Ja.
Und bis jetzt muss ich auch sagen, also das mit der Action-Choreo kann man, würde ich sogar sagen, diese Adaption sehen, dass da die Vorlage, was man vielleicht so ein bisschen als Storyboard verwendet hat, echt cool war. Also das sind so ein paar choreografische Sachen, wo ich denke, oh okay, jetzt kann ich verstehen. Aber das muss man halt einfach sagen, ja, die Adaption ist halt echt nicht gut. Ich muss auch wirklich sagen, ich finde die Visuals teilweise richtig hässlich. Geht nicht mal um die
Ja,
Animation, sondern nur um die Visuals. Also diese komischen schimmernden Pistolenmodelle, die Texturen der Charaktere, wo es versucht wird, so ein bisschen drüber wegzutäuschen, das finde ich richtig billig. Das Compositing in die Umgebung mit den dicken Outlines funktioniert auch nicht so. Also,
das hat für mich so ein bisschen einfach Dr. Stone-Vibes. So, du weißt, das Quellmaterial ist ganz gut, die Adaption ist okay, wenn auch stellenweise, wo du wirklich merkst, okay, hier hat man ordentlich gespart, aber die zugrunde liegende Handlung ist noch so weit unterhaltsam, dass du es dir anschaust. Es ist jetzt kein großes Lob, es ist aber auch keine große Verdammnis oder so, wo man sagt,
ja.
boah, niemals und wer das mag, hat keine Ahnung. Ich finde eher sowas wie, ich finde es sogar fast besser, eine gute Vorlage mit einer mittelmäßigen oder ins Schlechte gehende Adaption zu haben, wie jetzt hier bei Sakamoto Days, als sowas wie Kaiju Nummer 8, wo man versucht hat, Scheiße zu polieren.
Also katastrophal finde ich es auch nicht. Ich finde halt die Visuals hässlich. Animationsmäßig geht eigentlich auch. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass halt die Choreografie von sich aus schon so stark ist, dass es halt Spaß macht. Und da habe ich jetzt nicht so große Beschwerden. Ich überlege dann halt gerade auch, wenn dann so die zweite Staffel kommt, soll ich mir, oder der zweite Part, besser ist ja zwei Kur, soll ich es dann weiterschauen oder halt mir dann eher mal den Manga gönnen oder so, geht ja auch ein bisschen dann vielleicht schneller. Weil eigentlich so das Voice Acting finde ich okay. Gerade weil er spricht ja auch höchstens so ein bisschen Gedanken. Das ist ja so auch ein bisschen der Gag in der ganzen Sache, was ich eigentlich auch ganz gut finde, was funktioniert für mich.
Ja, ich glaube, er hat bisher so drei, vier Worte ausgesprochen.
Beziehungsweise sein Klon einmal.
Ja.
Genau, aber ja.
Sein Klon hat, glaube ich, tatsächlich schon deutlich mehr Text gehabt als Sakamoto insgesamt mit seiner Gedankenstimme.
Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es verwechsle. Das war auf jeden Fall hier bei dem anderen Auftragsmörder-Ding, was letzte Season 25 Episoden zu Ende gegangen ist. Wie heißt es denn nochmal? Weil da gab es auch eine anscheinend gute Live-Action-Adaption von der Action und ich weiß nicht, ob es bei Sakamoto Days auch war. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Oder vielleicht wurde auch eine angekündigt und da muss man mal gucken, dass vielleicht der gleiche Director war wie von der anderen. Wie heißt es denn
Ja.
nochmal? Das war nur ein Wort. War auch, glaube ich,
Weiß
von
nicht, was du meinst.
TMS Entertainment adaptiert, aber sah dann auch nicht so gut aus, leider.
Habe ich das auch geguckt, Julian? Oder werde ich gerade wahnsinnig?
Das
Ich
andere,
kann mich
was?
gar nicht dran erinnern, was du
Ich
meinst.
hab's nicht geguckt, weil ich den Manga davor mir noch mal ein bisschen angeguckt habe, weil die meisten Leute schon vor Trailer gesagt haben, dass es katastrophal aussieht und das kann ja nicht sein, weil es so eine gute Action-Choreo hat. Und jetzt habe ich bei Sakamoto, der ist halt wieder so ein Déjà-vu gehabt. Aber nee, war da anscheinend auch nicht TMS. Es war auf jeden Fall irgendeins irgendwie so von den nicht so guten Studios, wo man schon im Vorhinein wusste, dass es nicht so gut wurde. Aber egal.
Okay, dann lass uns da nicht weiter drauf rumdenken, sondern lass uns über Okinawa Girls reden, richtig?
Ja, Okitsura, fell in love with an Okinawan girl.
Da muss ich sagen, ich glaube, ich habe die erste Episode geschaut und will jetzt erstmal abwarten, ob du es noch empfehlen kannst oder ob ich mir das sparen kann, weil ich glaube, das ist so ein bisschen mein Problem mit vielen von diesen Romance-Dingern, die so einen ja, Witz in der, im Herzen haben, so wie auch das Pseudo-Harem. Ja, und hier ist eben, dass er auf Okinawa gezogen ist und seine, ja, seinen Schwarm nicht versteht, weil sie eben diesen Okinawa-Dialekt spricht. Plus Love Triangle, plus wir haben schon drei oder vier Iterationen von diesem Grundwitz in den ersten 5 Minuten gehabt und über die erste Episode dann halt unendlich oft wiederholt, sodass ich mir im Moment so denke, ist das was, was man weiterschauen muss oder ist das eher was, was man nicht schauen will? Und da bist du jetzt gefragt.
Ja, das ist ja auch ein Titel, den du gar nicht erst anfangen würdest, aber ich habe dir ja gesagt, hier Lukas, zumindest guck dir meine die erste Folge an, weil ich weiß ja, dass du wahrscheinlich so ein bisschen vielleicht interessiert bist, einfach so ein bisschen an Okinawa-Kultur, die man da so ein bisschen mitbekommt. Und dann kannst du ja entscheiden, ob du es nicht magst. Und gerade auch in der ersten Folge war ja noch die tolle Evangelion-Referenz, die ich ganz nice fand.
Ja.
Jetzt so an Romcoms denkt, die dann wahrscheinlich auch noch so, ich denke mal, wenn man sich das Produktionskomitee anguckt, von der örtlichen Tourismus, vom Tourismuskomitee oder sowas mitfinanziert wurde oder so. Wir hatten ja dann auch noch gerade genau das Gegenteil, nicht Okinawa, sondern Hokkaido Girls. Muss ich sagen, es ist auf jeden Fall viel besser. Und bis jetzt, nach den 4 Episoden, die ich gesehen habe, würde ich so ein bisschen das Fazit ziehen: Punches above its weight, also es bietet mehr, als man erwarten würde. Also gerade letzte Episode hat mich echt ein bisschen überrascht. Aber ich weiß nicht, ob das für dich reicht. Ich finde auf jeden Fall mega interessant einfach diese ganze Okinawa-Kultur. Ich habe danach noch mal kurz ein bisschen eingelesen, weil ich es noch mal wissen wollte, wie, okay, es war wirklich irgendwie unabhängig Okinawa bis 1850, eigenes Königreich, eigene Sprache.
Ja, so wie Hokkaido ja auch.
Genau, und finde halt zumindest, dass animationsmäßig echt ganz gut aussieht. Abwechslung, du hast ja schon gesagt, viel Witz und so weiter, dass vielleicht was falsch verstanden wird, ist ein bisschen weniger. Es sind dann so ganz viele Sachen wie irgendwie, okay, es gibt halt die Okinawa-Zeit, dass alle nicht pünktlich
Du
sind.
musst mir nur eins sagen, du musst mir nur sagen, ob dieser eine Witz wirklich noch zentraler Punkt ist oder ob sie sich davon gut weiterentwickeln. Weil wenn die sich gut weiterentwickeln, dann ist das was, dann werde ich zweite und dritte und vierte Folge auch noch schauen und kann dann entscheiden, ob wir das in der Review am Ende nochmal thematisieren oder ob ich es vielleicht eher sein lasse. Das ist die einzige wichtige Information, weil alles andere passt.
Also, es gibt vielleicht dann so ein, zwei Mal natürlich, dass erstmal falsch verstanden wird oder sowas. Zum Beispiel in der zweiten oder dritten Episode gibt es
Ja,
irgendwo
klar,
sowas mit
klar.
Onichan, dass es ein Fisch ist, aber in Wirklichkeit das ist und sowas.
Also, die müssen das nicht komplett zurücklassen.
Aber ich finde schon, es ist ein bisschen breiter. Aber
Okay.
das größte Problem ist halt, dass unser Hauptcharakter ist halt einfach dieser 0815 leider Hauptcharakter. Das heißt, der ist zwar halt mega positiv, freut sich auf alles und checkt auch nicht alles so, dass anscheinend das eine Mädchen in ihn verliebt ist.
Ja, also das war ja sowieso klar, auch von der
Ja.
ersten Episode aus, dass das so der klassische Romcom-Protagonist ist.
Ja, aber den Rest finde ich halt super. Hat auch eine richtig starke Jojo-Referenz. Und zwar explizit Shangri-La Frontier ja eher so mäßig. Ich muss auch sagen, wenn sie am Ende nicht zusammenkommen, nämlich Kana und unser Hauptcharakter nicht Hina, da drehe ich durch. Also es wird auch schon hundertprozentig, man muss auch sagen, also das eine Mädchen, was halt größtenteils Okinawa Dialekt oder halt ist eigentlich kein Dialekt, sondern Sprache spricht, dass sie ja auch eher so ein bisschen maskottchenmäßig wirkt. Es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt als Love Interest krass wirkt und darum denke ich schon, dass Kana und er irgendwie dann zusammenkommen. Also sie hat halt viel mehr Romantik-Szenen.
Ja, also das sieht man von der ersten
Ja.
Episode aus schon, dass die beiden einfach Chemie haben, während er Hina ist, dass die andere Sprache spricht, ne? Eher nur so anhimmelt. Eher so Schwärmerei, statt wirklich Chemie zu haben.
Ja, und für mich gab es genug Informationen, verschiedene Dinge, die halt auf Okinawa anders und interessant sind. Und in der letzten Episode war halt ganz schön einfach, da hat man so ein bisschen mehr Freundschaft zwischen Kana und Hina mit so einem Flashback zu ihr, als sie Kinder waren, wo es ja auch einen tollen eingesungenen Song gab, wo wir dann so Szenen, es hat richtige Nonon-Biori-Vibes gehabt, mit einem Song, der Best Friend hieß, was echt süß und toll war. Also für mich, auf jeden Fall, das, was ich erwartet habe, hat es übertroffen. Also gefällt mir richtig toll. Und jetzt auch Lukas als kleine Sidequest. In der letzten Episode ging es nämlich auch um Pfeifen, weil es kulturell da auch ein bisschen was Interessantes ist.
Und Pfeifen haben wir hier aber auch genug.
Ja, und da gab es auch die Anleitung dazu, wie er mit Fingern pfeift. Und darum Sidequest an den Akihabara. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, bis zum Ende des Jahres oder bis zum Ende der Season. Da ich bei dem Rückblick der Anime-Season. Kann ich mit Daumen und Zeigefinger ringbildend laut pfeifen. Das nehme ich mir jetzt vor.
Ja, Julian, dann Abschlussarbeit ist Ende März, Anfang April. Und dann will ich aber was hören.
Ja, nehme ich mir vor.
Gut, aber bis dahin können wir, glaube ich, auch noch eine gute Menge Folgen von Apothecary Diaries, Tagebücher der Apothekerin, uns anschauen. Weil die zweite Staffel ist
ja
jetzt live.
Sogar jetzt, glaube ich, deutscher Dub ist jetzt irgendwie diese Woche die erste Episode rausgekommen oder so.
Ja, das ist tatsächlich sowas, wo ich wahrscheinlich eher nicht warten kann.
Ja. Mich hat am meisten interessiert, ob sie die Qualität halten können, weil wir hatten letztes Jahr 24 Episoden oder mit in den letzten Jahren, da waren ja noch 12, aber du weißt, das heißt ein Jahr ungefähr her.
Ja, das war ja dieser Übergang zwischen Ende 23, Anfang 24. Wo auch sowas wie Frieren noch mitlief, wo wirklich Peak-Anime war, so das Gegenteil von dem, was wir jetzt haben.
Ja.
Sorry, Winterseason, tut mir leid, aber du weißt selbst, dass du mehr hättest liefern können.
Ja, und jetzt wieder 25 Episoden, das heißt nur ein Jahr dazwischen, mal gucken. Director ist ein bisschen anders, aber das war auch ein Co-Director, der in der ersten Staffel mitgemacht hatte. Viele sagen, kein Qualitätsverlust. Ich bin mir noch nicht so sicher. Character Design ist, glaube ich, recht gleich, aber auch ein bisschen anders. Aber bis jetzt würde ich auch sagen, gab es halt in den ersten Episoden ein bisschen weniger Bewegung.
Ja, das ist aber im Moment noch meckern auf hohem Niveau.
Vielleicht.
Ja, wir werden sehen. Ich gehe davon aus, dass es nicht deutlich schlechter wird.
Ja.
Ich gehe auch davon aus, dass vielleicht das Team sich noch ein bisschen einspielen muss, deswegen ein bisschen dieser kleinere Qualitätsverlust, den du gemerkt hast, sich auflöst. Und ja, dann passt das schon.
Es hat auf jeden Fall mit ein bisschen, ich sag mal, unabhängigeren Detektivgeschichten angefangen. Aber jetzt sind wir, glaube ich, gerade im Moment so ein bisschen drin, wo alles wieder ein bisschen mehr zusammenhängt und wo dann auch mal über mehrere Folgen was geht. Ein, zwei neue Charaktere haben wir. Ja.
Ich finde es schön, dass wir Mau Mau die Katze jetzt dabei haben.
Mau Mau und Mau Mau.
Genau, also im Großen und Ganzen, ihr habt uns schon letztes Jahr davon schwärmen hören, so zu dieser Zeit. Und ich glaube, das kann man jetzt weitergeben. Die storytechnischen Sachen sind alle ähnlich geblieben. Du sagst schon, die Detektivgeschichten waren jetzt eher unabhängig am Anfang, ziehen sich jetzt wieder eher zusammen. Kennen wir ja auch schon aus der ersten Staffel. Und natürlich Mao Mao als Hauptfigur unschlagbar. Und die Dynamiken im kaiserlichen Palast am Hof werden uns jetzt wahrscheinlich auch noch mal über die Spanne von der Season unterhalten.
Ja, ich habe ja schon ein bisschen Manga gelesen gehabt. Ich habe jetzt irgendwann mitten in dieser Season werde ich mit dem Manga aufgehört haben. Also das heißt, da wird dann auch Neues für mich dazu kommen. Ich habe noch einen größeren Twist mitgenommen auf jeden Fall. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Auch gerade dann jetzt so zu gucken, okay, gab's oder wird es Hinweise in der Anime-Adaption dazu geben? Aber ja, ist halt einfach richtig stark. Nicht umsonst gefällt es so vielen Leuten. Und es wäre auch so ein Titel, den man gerne auf Netflix bringen könnte. Weil ich habe gesehen, dass 1. März oder sowas kommt Frieren auf Netflix, was ja perfekt ist. Und da könnte man auch Tagebücher Apothekerin mal auf Netflix zweitlizenzieren oder so. Das wäre nice.
Dann hast du noch Flower and Asura gesehen, was du, oder Asura, weiß nicht, was du mir ja auch empfohlen hast. wo ich dann gedacht habe, ja, ist aber auf keinem Streaming-Anbieter. Lass ich Julian mal vorausspringen und mir dann erzählen, dass ich ganz unbedingt das One Piece suchen gehen muss.
Wo ich richtig enttäuscht war, dass du es nicht geguckt hast. Weil das ist, glaube ich, mein Lieblingstitel diese Season.
Ja.
Müssen wir mal kurz so durchgucken, was gab es nochmal diese Season? Doch, also so Tagebücher Apothekerin und Flower und Azura sind, glaube ich, die zwei Titel. Denn, du hast schon gesagt, nicht auf Streaming-Anbieter, so halb, weil es halt Akiba Pass TV oder was auch immer die da wieder machen, Peppermint, keine Ahnung, was mich richtig abfuckt.
Ja, die haben aber auch alle zwei Jahre ein neues Modell. Keiner blickt durch, keiner. Ich meine, es ist nicht so, als würden wir uns wenig mit Anime beschäftigen. Davon kann wirklich nicht die Rede sein. Und wenn wir nicht raffen, was die dort abziehen und was für Serien dort sind. Ich meine, das passiert mir übrigens auch jedes Mal. Wenn die irgendwas haben, dann denke ich, das ist nicht auf deutschen Streaming-Anbietern, weil es ist einfach so obskur, die machen dafür überhaupt keine ordentliche Werbung. Es funktioniert gar nicht. Also ist es genauso gut, wie als wäre es nicht lizenziert von meiner Seite aus. Weil, ja, wie gesagt, wenn wir das nicht verstehen als Leute, die sich damit wirklich intensiv beschäftigen, dann sehe ich das nicht mehr irgendwie als Schuld vom Konsumenten.
Und das ist halt ein Titel, der ist von Sentai, also High Dive in den USA, lizenziert. Da kommt ja öfters mal auch vielleicht mal was zu uns, aber jetzt mit ADN, Aniverse, kann es auch mal sein, dass die da hinkommen. Und so wie ich auch sehe, manche Sachen sind jetzt auch, was glaube ich Peppermint auch hat, sind auch auf Aniverse, zum Beispiel Villainous, was wir dann wahrscheinlich nächste Woche drüber reden werden, also Bürokrat und Villainous. Aber Flower and Azura ist so ein Titel, was glaube ich wirklich nur bei diesen, wo man sich halt die Staffel kauft dafür. Und das ist halt so das in Deutschland gerade bei Anime schlechteste Modell, um an Popularität zu gewinnen.
Hatten die nicht die ganze Zeit das Modell, dass sie wie einen TV-Sender haben, wo Sachen einfach da einmal laufen und dann nicht mehr?
Da hatten sie beides. Also konntest an sich kaufen oder halt dann dieses Streaming-Modell machen oder halt, was, egal. Aber jetzt.
Es funktioniert aber beides, glaube ich, nicht gut, um Leute zu gewinnen.
Ja, darum.
Und warum will man denn das Rad neu erfinden, wenn On-Demand so der Standard ist?
Ja, ich hätte es okay gefunden, wenn es halt an ADN oder Aniverse sublizenzieren, was sie, glaube ich, aber nicht gemacht haben. Und das fuckt mich halt ein bisschen ab einfach, weil das ein richtig toller Titel ist.
Vor allem, es sind immer nur so diese Nischen-Shows, wo man sich sowieso denkt, ey, ihr könnt nicht komplett ab vom Standard sein und dann nur Nischen-Shows zeigen. So baut ihr gar keinen Kundenstamm auf.
Gut, aber wo wir jetzt erst das Negative aus dem Weg haben. Weshalb ich es richtig gut finde. Der Originalmanga ist geschrieben von der Hipiko Euphonium-Autorin. Das Ganze wird von Studio Bind, also dem Mushoku Tensei-Studio, gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der, müsste ich gleich mal gucken, der gleiche Scriptwriter, wie auch bei Hipiko Euphonium das Ganze macht. Müssen wir dann gleich noch mal schauen. Aber es hat auch ein bisschen leicht Yuri-Vibes, aber auch nicht so viel. Und der größte Punkt ist auch noch, es geht um Sprechen. Man kann vielleicht ein bisschen Voice Acting auch dazu sagen, was halt auch einfach mein Ding ist. Worum es geht. Unsere Hauptfigur ist Hana. Sie kommt jetzt in die Oberschule und lebt so auf einer Insel in der Nähe von dieser Schule. Muss also immer mit der Fähre rüberfahren und hat aber auch keine Kinder in ihrem Alter auf dieser Insel gehabt. Das heißt, ich hatte eigentlich nicht wirklich Freunde oder höchstens mal bekannt oder sowas gehabt. Was sie aber liebt, ist, hier wird es rezitieren, sage ich jetzt einfach mal genannt, vorlesen. Das heißt, sie hat mal irgendwann früher im Fernsehen so eine Show gesehen, wo halt ein Kind in ihrem Alter, was oder vielleicht ein bisschen älter, ein Buch vorgelesen hat. Und das fand sie halt so faszinierend, so toll, dass es auch ein bisschen privat so gemacht hatte. Und dann ist halt die erste Szene, wie sie irgendwie den kleinen Kindern auf der Insel so ein bisschen was vorliest und dann halt aber auch richtig vorliest, das heißt nicht nur einfach lesen, sondern so ein bisschen auch leicht Schauspiel in Anführungsstrichen.
Mhm.
Und das hört dann Mizuki. Mizuki ist nämlich dann ihr Senpai auf der gleichen Schule und sie ist im Rundfunkclub. Was Rundfunkclub so ein bisschen macht, ist halt in der Schule so Durchsagen einfach machen, beziehungsweise auch so ein bisschen Radiosendung. sind so die zwei Sachen. Aber was ich ganz interessant fand, ist anscheinend in Japan so, es gibt diesen NHK Cup. NHK ist ja dieser eine Fernsehsender, wahrscheinlich ja, auch dann so Radio
öffentlich. Praktisch die ARD von Japan.
Genau. Und da gibt es zwei Kategorien. Das ist einmal Rezitation, Rezitieren. Das heißt, das, was sie gerne macht, Gedicht, Buch, Vorlesen. Und ich weiß nicht, wie man es genau sagt, aber ich würde mal so Nachrichten sprechen, Ansagen, Durchsagen, so ein bisschen sagen. Das sind so die zwei Dinge. Sie ist halt mega schüchtern, weil sie hat halt niemand in ihrem Alter. Mizuki ist halt, sie ist ja schon ein bisschen so blond. Gerade auch das Outfit, ihr erstes war schon ein bisschen so erwachsener, männlicher, sage ich mal so. Hat sie halt so ein bisschen geholt. Und ja, das heißt, da muss sie jetzt, oder will sie eigentlich als Spaß machen. Und dann hört sie jetzt schon so, okay, jeder soll halt auch mal bei dem Wettbewerb teilnehmen. Da gibt es dann drei andere, die in einem Rundfunkclub mit dabei sind. Einer, der eigentlich gar keinen Bock auf eine der Kategorien hat, sondern der ist einfach Soundeffektemacher. Der ist ganz lustig. Der andere ist irgendwie so, ich sag mal, ein Schülersprecher-Äquivalent. Also der ist auch Erstsemester, also Highschool erstes Jahr. Aber der hat gleich die Anfangsrede gemacht, weil er halt mega gut ist. Und die andere ist so ein bisschen, ich sag mal, Zundere, auch wenn noch nicht das Dere so ein bisschen kommt. Aber die das schon vom Kind auf macht. Sie war in der Rezitationskategorie, aber da kriegt man schon ein bisschen ihren Konflikt mit. Sie ist halt ins Announcing gegangen, weil es auf ihre Stimme besser passt. Aber eigentlich ihr Herz schlägt so ein bisschen auf Rezitieren. Und das Ganze wird dann so ein bisschen, also wenn rezitiert wird, so ein bisschen untermalt mit natürlich dann, dass dann animationsmäßig Welten gebaut werden, die dazu passend sind, so ein bisschen visuelles. Und die Visualisierung des Vorlesens sind echt ganz nice, also sie gefallen mir richtig gut. Aber halt auch dann das Stimmschauspiel. Ich sag ja oft, Synchronsprechen im Deutschen, das Wort mag ich echt überhaupt nicht. Also gerade wenn man guckt hier, Voice Acting drückt es halt viel, viel besser aus, dass man halt mit der Stimme schauspielert. Und selbst hier bei Vorlesen, ich weiß nicht, das war ja, glaube ich, deutschlandweit, gab es doch auch bei uns in der Schule früher, oder? So ein Vorlesungswettbewerb, wo man dann irgendwie, kannst du dich dran erinnern?
Oh ja, da war ich aber ganz schnell raus.
Okay, nee, also ich war zumindest in der Vorrunde in der Schule, aber von der Schule wurde eine andere Kandidatin dann geschickt. Aber das geht so in die gleiche Richtung, dass man auch wirklich sich ein gutes Material raussucht, in Anführungsstrichen. Gute Seite, je nachdem, ich weiß nicht, wie lang es geht, da wir sind noch nicht so ganz dabei, wie das funktioniert. Und dann halt auch wirklich betont, Sprache verwendet, hohen Tiefen, Tempo, Ausdruck. Das ist halt richtig geil. Was mich aber hart geflasht hat, Lukas, ist diese Nachrichtensprechen, Ansagen, Durchsagen Kategorie. Um sich gegenseitig kennenzulernen, ist nämlich, als ich zum ersten Mal in diesem Rundfunk alle treffen, sagen sie hier, ihr Neuen, interviewt euch mal so ein bisschen, schreibt es auf für so eine Minute 30 und präsentiert es dann von der anderen Person, also nicht euer eigenes, sondern ihr redet halt mit der anderen Person. Weil anscheinend auch in der Nachrichtensprechen-Kategorie ist auch so, dass du deinen eigenen Text schreiben musst zu etwas Bestimmten. Das heißt so, wie halt Nachrichten irgendwas vorbringt. Und die eine hat es jetzt auch schon, ist ins Finale gekommen oder sowas in der Mittelstufe. Und holy shit! Fuck, ey, die Betonung von ihr, das hat mich wirklich geflasht. Also ich hatte wirklich so, what the fuck, laut gesagt. Also ich hatte eine körperliche Reaktion dazu. Das hat mich komplett geflasht. Ist auch so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Hattest du schon mal so Nachrichtensprecher, japanische, gehört? Ja. Vielleicht auch mal so ein bisschen, wenn sie halt dann etwas vortragen. Ich weiß gar nicht, ob das so krass in Deutschland ist. Es ist eher, glaube ich, bei den Radiosprechern. Wenn ich jetzt nee, so an die
ist auch in Deutschland
krass. Ja, aber wenn ich in Tagesschau so denke, ist das nicht so krass gemacht, dass es noch mal mehr wohlklingend ist, weißt du?
Ja, ich glaube, das kommt dir so ein bisschen so vor. Mhm. Weil bei uns wird auch da extrem drauf geachtet. Es wird eine andere Klangfarbe verwendet, also nicht Klangfarbe, aber du weißt im Großen und Ganzen, was ich meine. Es ist einfach kulturell anders, wie in Deutschland Nachrichten gesprochen werden und wie in Japan Nachrichten gesprochen werden. Aber beides ist sehr auf diese, was du gesagt hast, auf dieses Wohlklingende, auf dieses angenehm
zuzuhörende. Das geht eher so in die Richtung wie
zugeschnitten. Es ist aber eher kulturell. Bei uns muss man das ein bisschen anders machen, wie es jetzt fürs japanische Ohr gemacht werden würde.
Das ist eher so ein bisschen auf Bahndurchsagen, so was in die Richtung geht, was so nicht robotisch, aber halt künstlicher klingt. Mhm. Und also die Szene, selbst wenn du es nicht gucken solltest.
Ich habe auch schon japanische Nachrichtensprecher gehört. Das ist vor allem dieses, was es so robotisch macht, ist, dass es eben so kühl ist, so emotionslos. Und das ist genau das, worauf man dann auch trainiert. Und das ist genau das, was auch das Lustige ist, wenn Susanne Daubner dasteht und das Jugendwort des Jahres verkündet oder die Kandidaten vorträgt, weil es eben dieses kühle, emotionslose Nachrichtenlesen ist und dann eben diese Begriffe, die man sonst nicht, also niemals in diesem Kontext hören würde.
Ja. Aber falls du es nicht schaust, ich werde dir auf jeden Fall die Szene raussuchen, gerade auch wie sie dann das übt mit AEIOU, ist halt auch so geil, weil man richtig merkt, okay, sie hat halt eine ganz andere Kadenz und sowas. Richtig nice. Und ja, bis jetzt, also für mich gefällt mir das alles richtig gut. Ich finde auch interessant sie, weil sie hat auch so ein bisschen Angst vor Wettbewerb, also jetzt unsere Hauptfigur, dass sie da nicht so ganz teilnehmen will, auch weil sie jetzt so wegen Verlieren nicht weiß, eigentlich will sie nur Spaß haben. Und dann auch deren Lehrer, der zuständig ist, der auch erstmal sagt, so hier, ich fände es eigentlich geiler, wenn ihr ins Schauspielunterricht gehen würdet, aber ich mache das natürlich gerne auch so. Aber auch so ein bisschen japanische Sprache ist auch ein bisschen was mit. Ich habe mich damit noch nie befasst, aber wenn es halt auch so um bestimmte, ich weiß nicht mehr ganz, wie das heißt, Tonlage oder sowas, was man beachten müsste.
Ja, diese Pitch-Accent.
Genau, richtig. Pitch-Accent wurde extra gesagt, wie dass es auf bestimmte, also für Rezitieren muss man auf einen bestimmten trainieren und bei bestimmten Büchern auch anders. Es wurde auch einmal so Night on the Galactic Railroad vorgelesen, wo ich einfach wieder Act-Age-Flashbacks hatte, was mir richtig wehgetan hat. Dann, als der Lehrer halt dann kam, dachte ich auch so, okay, der Anzug-Drip, muss man sich auch mal überlegen, einfach mal so einen geilen Anzug für den Alltag zu kaufen. Der ist schon ganz nice von ihm, muss ich sagen, wie er das nun trägt. Und das wird, glaube ich, falls es passieren sollte, mein Hype-Moment, auch einer meiner Hype-Momente am Ende des Jahres. Weil für die fürs Rezitieren gibt es eine Auswahl von 5 Büchern, wo man auswählen muss. 2 moderne, 2 alt-japanische Werke und ein ausländisches Werk. Und das ausländische Werk ist die Verwandlung von Franz Kafka. Ich dachte, okay, da fände ich interessant, wenn das von irgendjemandem gewählt werden würde. Die Visualisierung. Fände ich ganz geil. Hoffe ich, dass da vielleicht das irgendwie im Turnier dann vorkommt. Ja, und darum, also in der letzten Folge war das halt so ein bisschen, dass ich halt so frag, so hier, sie hat so ihr einziges Talent, was sie halt so hat in ihrem Leben, ist halt rezitieren. Und wenn sie jetzt dahin geht zu den anderen und dann verliert, was hat sie dann noch so ein bisschen übrig? Was ist sie? Und das finde ich auf jeden Fall ganz interessant, so als auch jemand, der nicht wirklich kompetitiv war und dann meistens ein bisschen eher Angst hatte vor Wettbewerben. Und da greift für mich alles echt richtig gut ineinander. Gefällt mir richtig toll. Finde ich super.
Okay, gut. Dann werde ich mir das wahrscheinlich auch nochmal anschauen.
Ja, große Empfehlung.
Was ich aber geschaut habe, was du nicht geschaut hast, ist, was du nicht geschaut hast, ist, was findest du so lustig?
Ja, sag es.
Nee, jetzt liest du den Titel vor.
I may be a guild receptionist, but I'll solo any boss to clock out on time.
Richtig. Was war jetzt so lustig?
Das ist halt einfach so ein typischer,
dummer Isekai-Titel. Oder nicht Isekai, aber halt Anime-Fantasy. Ich habe das so ein bisschen als Lückenfüller genommen, weil ich gesehen habe, Cloverworks, sieht ganz nett aus, es ist sehr beliebt auch in Deutschland. Ich schau mal rein, kann ja nicht so schlimm sein. Ist es auch nicht, aber es ist auch so eine Prämisse, die sich nicht unbedingt trägt. Weil natürlich passiert irgendwann, also vielleicht mal so, die Prämisse hast du ja gerade schon erklärt, als du den Titel vorgelesen hast. Sie ist, also unsere Hauptfigur Alina ist eine Rezeptionistin in der Gilde, also die so die Quests ausgibt für die Abenteurer. Und das ist scheinbar ein ganz guter Job, was auch wohl dieses japanisch-kulturelle ist mit diesem, wenn du mal für den Staat arbeitest, hast du es geschafft. Und sie kann sich ein schönes Haus leisten und dies und das. Was sie aber stört, sind die ganzen Überstunden. Und die kommen zustande, weil sie natürlich Dossiers schreiben muss für Abenteurer und Questtexte und Warnungen, der Boss ist so und so und das ist so und so. Und wenn Quests nicht erfüllt werden, dann muss sie extra Arbeit machen. Und wenn die Leute zu dumm sind, die Bosse zu legen, dann ist es für sie halt so, okay, also der Boss funktioniert so und so und das ist so und so. Natürlich heißt das dann viel Arbeit, viel Überstunden und ein weniger entspanntes Leben, weswegen sie dann loszieht und mit einem großen Hammer die Bosse selbst legt. So, soweit zur Prämisse. Dass natürlich da keine Abenteuergeschichte entstehen kann, ist klar, wenn man sich die Prämisse so anhört, weil dafür müsste sie ja dieses Gilden-Rezeptionistin-Sein aufgeben und sich irgendeiner Abenteurergruppe anschließen. Dass natürlich diese Art Anime immer darauf zu rauslaufen muss, dass es eine Abenteurergruppe gibt, die zusammen Dungeons macht. Ja, ist natürlich auch klar. Jetzt könnte man sich natürlich denken, okay, die Prämisse passt nicht so ganz mit dem, wie man es klassisch erzählen würde. Also brechen wir mit ein paar Konventionen und machen ein Comedy-Anime daraus. Und nee, machen wir nicht. Wir erzählen einfach wieder die Geschichte von der Gruppe aus Abenteurern, die sich zusammenfindet, um Dungeons zu machen. Doof. Ja, also im Großen und Ganzen, man braucht auch wirklich nichts anderes zu erwarten. Aber es ist ganz nett animiert, weil, wie gesagt, Cloverworks ja. Sieht ganz gut aus. Alina ist halt so ein bisschen, müssen wir das jetzt machen? Oh, ich habe gar keine Lust drauf. Ach so, das heißt Überstunden, alles klar, okay, Job, Leute, wir machen das jetzt 5 Minuten, kein Problem. Ja, das funktioniert als Comedy ganz okay. Es ist halt einfach so ein bisschen der Lückenbüßer für die Season. Wenn ihr wirklich noch Platz füllen müsst, diese Season, kann man sich das anschauen. Große Empfehlung von mir gibt es dafür aber nicht. Ja, Prädikat ist ganz nett.
Nachdem du es jetzt auch erklärt hast, um was es geht, habe ich auch verstanden, weshalb du es angefangen hast. Als du erwähnt hattest, viele Überstunden, dachte ich einfach nur, hat der Lukas sich gedacht, she's just like me for real.
for real. Nein. Ja.
Gut. Und jetzt noch der letzte Titel für heute, den ich angefangen habe.
Den ich nicht angefangen habe.
Honey Lemon Soda.
Das hat sich schon nach, wie heißt das? Oh Gott, jetzt habe ich den Titel vergessen.
Fruits Basket.
Nicht Fruits Basket. Es hat mich eher erinnert an. Erzähl du erst mal, ich suche den Titel nochmal raus.
Okay.
Ich finde es garantiert.
Ich würde es einfach so beschreiben: Es ist halt ein Musterbeispiel an Shoujo. Ist gut animiert und so finde ich es auch gut. Also ist halt insgesamt einfach ein richtig guter Shoujo, aber ein Shoujo. Und zwar richtig hart, ein Shoujo. Wir haben unseren Hauptcharakter Uka Ishimori, sie ist ein bisschen schüchtern im Mauerblümchen mit schwarzen Haaren, die aber in der Mittelschule gemobbt wurde. Gerade weil sie Ishimori heißt mit Ishi. Ishi heißt irgendwie Stein, weil sie halt nie reagiert hatte und dann auch immer zurückhaltend war und so weiter. Und es gibt unser Love Interest Kai, das ist halt so der blonde Tsundere Bad Boy. Und genau, es geht halt darum, dass sie überlegt hatte, an welche Schule sie halt dann geht. Und eigentlich hat sie, weil ihre Eltern das auch gesagt haben, vorher gehabt, weil sie halt schlau ist, irgendwie auf diese eine gute Mädchenschule zu gehen. Aber sie ist dann, weil sie irgendwie mal in der Straße gemobbt wurde und dann ihre Sachen aufsammeln musste, ist halt Kai einfach begegnet und hat gesagt, so hier, die Schule gehe ich, würde die, glaube ich, auch ganz gut stehen oder was auch immer. Und dann ist er halt deswegen hin. Und das, die Schule, wo sie jetzt ist, ist so ein bisschen eine dritte Wahlschule. Das heißt, eigentlich ist sie halt viel zu überqualifiziert dazu. Sie ist halt einfach die Schlauste. Und alle sind also ein bisschen, du siehst ja auch, wie die aussehen, alle ein bisschen so Gero-mäßig, können auch ihre Haare blond tragen oder halt Schmuck tragen und so weiter. Aber halt trotzdem nette Leute einfach. Teilweise. Genau, ich habe auch gesagt, er ist Tsundere, weil er hilft ihr halt die ganze Zeit, so ein bisschen, dass der Extrovertierte halt Introvertierte adaptiert, aber er tut es halt auch so ein bisschen genervt, immer so, oh, jetzt muss ich hierher, ich habe keinen Bock oder sag doch was, so ein bisschen, er ist aber trotzdem eigentlich nett. Und in der ersten und zweiten Folge ist so ein bisschen, dass auf die gleiche Schule sind halt so 3-4 Mobber, aus ihrer alten Schule, die halt sofort wieder mit hier Ishii, der Stein, und ihr dann auch gleich wieder Streiche spielen und so weiter. Und dann halt Kai sie ein bisschen ermutigt, so, okay, wenn du nichts sagst, dann wer soll dir helfen? Sag doch, was du gerade willst, also Hilfe, so ein bisschen. Ja, aber ist halt einfach Shoujo-mäßig mit irgendwie Wish-Fulfillment. Auf einmal in der zweiten Episode ist sie mega gut im Basketball, weshalb auch immer. Es hat auch so ein bisschen Manhwa-K-Drama-Vibes, wo dann irgendwie in Episode 3 dann diese Mobber, weil sie wehrt sich dann so ein bisschen. In Episode 3 holt dann diese eine Mobberin ihren Freund in die Schule, der halt auch ein Fenster einwirft und dann halt so die irgendwie aus der Klasse holen will und dann aber sich vielleicht prügeln oder nicht. Ja, und sowas. Ich fand aber echt gut dargestellt, weil wir haben ja oft Schulen, gerade japanische Schulen dann hier, die eher so diese Musterschulenmäßig wirken, alles ganz brav, alles gut. Aber natürlich, so wie hier irgendwie vielleicht dann auch vom Schulsystem bei uns halt eher vielleicht mal getrennt, gibt es natürlich auch Schulen, die nicht so gut sind, wo dann halt vielleicht auch mal Leute sind, die halt nicht nur auf akademischen Erfolg aus sind, aber halt trotzdem nett sind. Weil, das kennt man auch, okay, sie kommt jetzt auf so eine Schule, wo man halt denken könnte, okay, da wird sie jetzt gemobbt werden, was auch dann von ihren Eltern, also die Eltern gehen anscheinend auch hin und wieder mal zu den Lehrern und fragen so, hier, ist alles okay mit meiner Tochter? Läuft da alles? Weil sie halt natürlich auch Angst haben, auf dieser Schule wird sie doch bestimmt wieder gemobbt. Aber das sind halt einfach nette Leute und sie wird halt auch gut aufgenommen. Gab halt dann die ein oder andere Person, die vielleicht nicht so ganz mag, dass sie jetzt so gut mit Kai befreundet ist. Aber so ist halt einfach genau richtig gut rübergebracht, wie halt unterschiedliche Teenager sind. Dass dann jetzt auf einmal die Klasse, weil sie in der Klasse ist, wird sie halt ein bisschen geschützt. Dann gibt's vielleicht auch mal was, dass sie irgendwie denkt, okay, sie hat jetzt voll verkackt, aber das tut dann allen anderen leid, weil sie irgendwie jetzt dann schlechtes Gewissen haben und sowas. Also für mich richtig schön. Aber ist halt Shoujo, es gibt Teenage-Drama, richtiges Boyband-Opening-ED. Ja, und aber so für mich hat's ganz gut gefallen. Und wenn du auch so denkst, ey, einmal dieser Spruch, und zwar, weil halt irgendwann sagt Kai zu ihr, weil er nennt sie dann auch als Spitznamen Ishii, um halt so ein bisschen, auch wenn es ihr Mobbing-Spitzname war, dass man halt so ein bisschen jetzt als netten Spitznamen so nutzt, weißt du?
Ja, diese Reclamation. Ja,
genau, ja. Aber dann sagt ihr halt einfach sowas so, hier Ishii, Gott, das ist so geil, du bist für mich ein Stein, aber ein Edelstein. Oh! Dieser Riss. Ach Gott, ey. Ja.
Naja.
Darum habe ich jetzt hingegen zu anderen Sachen, habe ich dir jetzt, glaube ich, nicht empfohlen, oder? Ich habe, glaube ich, nur gesagt, so, ich gucke zwar Herne Leben Zoda, aber es ist krass Shoujo.
Ich habe tatsächlich rausgefunden, es hat mich von der Visual an Skip and Loaf erinnert.
Ah, ja.
Aber es passt ja gar nicht zusammen. Auch diese Pastellfarben sind ja gar nicht so. Mhm. Ich dachte eher daran. Aber ganz ehrlich, das hört sich auch nicht nach was an, was mir Spaß macht.
Ja, also mir gefällt es auf jeden Fall. Es ist mit einer der besten Shoujos, die ich jetzt dann auch so, wenn es um diese Highschool-Rom-Com-mäßige geht, letzten Jahre, glaube ich, schon so gesehen habe. Geht auch anscheinend der Manga richtig lange, weil der auch recht beliebt einfach ist. Und von der Adaption her kann ich mich auch nicht beschweren. Also es ist von der Adaption eigentlich auch sogar ein bisschen dafür überdurchschnittlich. Wenn ich jetzt so an, wie heißt es, Studio Number 9 denke, ist das auf jeden Fall eine viel bessere Adaption von JC Staff hier. Aber das ist auch so ein Titel, den gucke ich beim Spülen.
Ja, naja. Also, das war's schon für heute, oder? Dann haben wir nächste Woche nochmal den Rest von der Season für euch. Da sind noch so ein paar Highlights und Lowlights.
Ja, da kommen nochmal die Lowlights. Aber das wird ja auch ganz lustig, glaube ich.
Genau. Aber bis dahin können wir uns schon mal verabschieden.
Ja.
Ich bin der Lukas oder der Tetz und so findet ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter. Bis nächste Woche. Ciao.
Ich war der Julian. Mich findet man unter Lukol, L-U-K-E-O-H-L auf MyAnimeList und Twitter. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonon Biori Nonstop, Bacano, Aria The Animation, Monogatari außer Bako, Kiso und Offen Monster Season, Natsume Book of Friends, Karano Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Gagegi, Revue Starlight Movie und Today's Menu for the Emiya Family.